willkommen zur Folge 16 von Leitmotiv. Ich bin heute wieder in Berlin-Mitte, wo ich mich immer freue zu sein, weil ich ja hier früher gelebt habe und zur Schule gegangen bin, in einer wunderschönen, ich glaube, 4. Etage-Wohnung bei Theresa Bücker. Hallo Theresa.
Hallo.
Falls ihr hier im Hintergrund Geräusche hört, dann sind das Hasen, die sich gerade aufbäumen oder ich glaube bald rausspringen. Über die Hasen werden wir auch noch reden. Theresa. Du bist, oder sage ich jetzt Tessa zu dir? Ich weiß gar nicht.
Theresa.
Ich glaube, ich bin noch in der Theresa-Phase. Du bist Redaktionsleiterin von Edition F. Ich oder man kennt dich von Twitter, von, glaube ich, noch diversen anderen Tätigkeiten, die du vorher hattest, im politischen Umfeld und im publizistischen Umfeld. Aber da kommen wir auch noch dazu. Ich habe ja meine Standard-Eingangsfrage, die bei dir vielleicht leicht zu beantworten ist. Du bist als Fräulein Tessa unterwegs auf Twitter.
Ja.
Gibt es einen Grund für diesen Namen, außer dass es dein Kosename ist?
Das war eigentlich schon immer mein Nickname im Internet. Also als ich die ersten Schritte ins Netz gegangen bin und ich kann mich wirklich nicht erinnern, welches Netzwerk es war. Also MySpace war auch durchaus darunter. Ich glaube, das hat eine Freundin von mir irgendwann mal angefangen zu mir zu sagen. Ja. Das muss aber auch in meinen Teenagerjahren schon gewesen sein. Und das war immer der Nickname und den habe ich beibehalten. Ich habe mir auch in den letzten Monaten immer mal die Frage gestellt, sollte ich auf meinen Klarnamen wechseln? Mhm. Weil ich mich ja auch beruflich weiterentwickelt habe, weil das Netz sich verändert, Twitter eben viel professioneller geworden ist, gerade im journalistischen Umfeld und habe mich aber dagegen entschieden. Also ich glaube manchmal, dass man wahrscheinlich anders wahrgenommen wird, wenn man mit so einem Nickname unterwegs ist. Und gerade auch, weil Fräulein natürlich eine Koseform ist und Tessa der Name ist, den meine Freundinnen und Freunde benutzen.
Ja.
Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, weil das, glaube ich, so eng mit meiner Identität oder mit meiner Online-Identität verbunden ist, dass ich den eigentlich nicht ablegen möchte.
Ja, das geht mir auch so. Also ich habe auch zwischendurch mir überlegt, ob Leitmedium nicht ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Aber irgendwie hat sich das halt so, es ist halt so eine komische, also Marke klingt vielleicht auch komisch, aber vielleicht ist auch richtig. Gab es denn irgendwelche peinlichen Nicknamen, die du davor hattest? Wir hatten ja schon wirklich super Geständnisse.
Nee, eigentlich gar nicht. Nee? Also das war einfach immer mein Nickname und den habe ich behalten.
Okay, also ich war ja früher, so gebe ich gerne wieder zum Besten, ich war ja früher Pam im Chat, benannt nach Pamela Anderson. Das ist aber wirklich schon lange schon lange her. Und die Miss Charles, die letztens bei mir war, die hatte auch irgendwie einen super Namen, irgendwie sowas, rosa Regenbogenpferd oder irgendwie sowas. Das war sehr schön. Wir können ja kurz erstmal auf das kommen, was du aktuell machst. Du bist im Moment eben Redaktionsleiterin bei Edition F. Ich versuche mal zu sagen, was ich glaube, was das ist. Edition F ist ein sehr schickes, also optisch sehr schickes Magazin, modernes Magazin für Frauen, F für Frauen, das sich eben für Frauen öffnet, die, sagen wir mal, ein modernes Verständnis von Frausein leben. Feministisch, aber nicht im Sinne von Alice Schwarzer, sondern eben von diesem modernen Feminismus. Kann man das so erstmal so zusammenfassen, so ganz grob?
Ja, obwohl ich da viel Interpretationsspielraum sehen würde.
Ja.
Also das F steht nicht unbedingt für Frauen, es kann natürlich auch für Female stehen oder für was immer man auch damit verbindet. Das ist bewusst so ein bisschen offen gelassen. Das heißt, es steht nirgendwo in der Selbstbeschreibung, das muss es jetzt heißen. Und es ist keine per se feministische Plattform. Also das ist nicht was wir als Kernwert verstehen, sondern schon an Frauen gerichtet, natürlich auch an Männer und alle anderen. Wir sprechen eine vornehmlich weibliche Zielgruppe an. Und ich glaube, darüber, was wir machen, kriegt es auch einen feministischen Charakter, weil eines unserer Anliegen ist, Frauen sichtbarer zu machen. Also wir verstehen uns als Business-Magazin oder als Wirtschaftsmagazin, weil wir in der Entwicklung festgestellt haben, da gibt es in Deutschland einfach eine Marktlücke im Bereich Wirtschaftsmedien. Also wenn man ins Manager-Magazin guckt oder in die Wirtschaftswoche und was es nicht alles gibt, kommen Frauen da einfach so gut wie nicht vor.
Ja.
und die natürlich sichtbar zu machen, weil es gibt sie en masse, ist sicherlich ein feministischer Akt auch, aber ich glaube, wir verstehen unser Themenspektrum breiter. Mhm. Und was ich an der Arbeit auch mag, also ich habe es ja nicht selbst gegründet, sondern es waren Nora Wohlert und Susanne Hoffmann, ist, dass wir als Team schon auch sehr verschiedene feministische Herangehensweisen haben. Also ich bin zum Beispiel Befürworterin der Quote, Nora ist es gar nicht, und da treffen ganz unterschiedliche Haltungen auseinander, und davon lebt das Magazin, glaube ich, auch.
Mhm. Ihr macht im Moment irgendwie noch ein Crowdfunding, ne? Um, das erste Jahr zu sichern, oder also worauf bezieht sich das genau?
Also die erste Finanzierung kam aus einer Business Angel Runde. Mhm. Das heißt, da war Edition F jetzt eigentlich für ungefähr ein Jahr vorfinanziert. Wir sind ja auch schon ein kleines Team, und Nora und Susanne arbeiten seit über einem Jahr darüber. Ich bin seit Juni mit dabei, und wir haben jetzt eine zweite Investorenrunde abgeschlossen und zusätzlich das Crowdinvesting gemacht, mhm. um das mal auszuprobieren. Und ich glaube, uns hat das selber sehr überrascht, wie gut das gelaufen ist.
Ich habe es gesehen, ihr habt irgendwie schon 100.000 Euro oder so.
Ja, wir haben innerhalb von 5 Tagen 100.000 Euro eingesammelt. Ja, also ja, ich bin total baff. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber es ist total schön zu sehen.
Ja, ist schön, weil du Investorenrunden sagst. Ich habe bisher bei in den Firmen gelernt, für die ich so arbeite. Ich arbeite ja hauptsächlich für Startups, dass es so feste, relativ feste Formen gibt, in denen in Firmen investiert wird. Also ich dachte früher, das sei so ein bisschen wildwestmäßig, dann kommt jemand und gibt irgendwie Geld, aber es gibt immer so meistens die sogenannte Seed-Finanzierung, wo jemand kommt, also ein paar Leute haben eine Idee, machen ein bisschen was, schreiben Konzepte, dann gibt es meistens sowas wie 20.000 bis 50.000 Euro, wo jemand sagt, na dann zeig doch mal, und dann wird was gemacht, und dann gibt es immer die A-Runde, in der es dann so einen größeren Batzen Geld gibt, und dann später dann nochmal die B-Runde. Und das scheint sich so bei Investoren sozusagen so durchgesetzt zu haben, weil die natürlich auch wissen wollen, irgendwie woran sie sind. Und dann sagen halt Firmen, ja, wir hatten schon unsere A-Runde oder so. Und dann weiß man schon, ah, okay, die sind also an dem Punkt. Das wirkt sich ja dann auch darauf aus, wie viel Anteile wer irgendwie hat. Also das ist ja auch mal eine spannende Frage, weil natürlich mit jedem Investor, die schon in eine Firma investiert haben, Anteile verlieren. Gleichzeitig steigt irgendwie der Firmenwert. Genau. Und bei euch ist es nicht einfach ein Crowdfunding, sondern ein Crowdinvestment. Mhm. Ne? Was heißt das genau?
Das heißt, dass jeder, der investiert, tatsächlich auch an Edition F beteiligt ist. Wenn man ein Crowdfunding macht, dann geht die Summe Geld ja einfach so in die Firma rein, ohne dass jetzt jeder, der gespendet hätte oder Geld gibt, an der Firma beteiligt ist. Mhm. Das ist bei uns anders. Also jeder, der jetzt in den letzten Tagen oder noch in den kommenden Tagen investiert, hält halt praktisch Shares an Edition F.
Müsst ihr dann auch so große Anteilseignertreffen organisieren?
Damit habe ich mich persönlich gar nicht auseinandergesetzt, weil ich den redaktionellen Teil mache.
Ja. Ja. Ein bisschen höher stellen?
Ja, genau. Aber ja. Ja, super. Also was ich wirklich toll zu beobachten finde, ist die Dynamik, die entsteht, und dass Leute ja ganz unterschiedliche Summen Geld geben können. Ja. Also es fängt bei 5 Euro an, das heißt auch vielleicht jemand, der studiert, kann sich einfach einmalig beteiligen, und die Summen, die gerade investiert werden, die sind in ganz unterschiedlichen Klassen. Also das fängt bei 5 Euro an, es gibt Leute, die haben 10.000 Euro investiert, und das ist schön. Also das ist ein ganz anderes Modell, als die Krautreporter zum Beispiel gemacht haben.
Ja, genau. Bei denen hat man einfach ein Abo sozusagen für ein Jahr gekauft und für 60 Euro oder so.
Genau. Und unser Ziel ist natürlich, also wir denken viel weiter als ein Jahr, würde ich sagen.
Naja, klar. Also bei euch klingt es ja so, als würde man sozusagen finanzieren wollen, damit es dann auf gesunden Füßen steht und sich irgendwie selbst trägt. Du arbeitest jetzt ja im Moment nicht so richtig, ne?
Nee, ich bin offiziell seit dem 4. November in Mutterschutz.
Genau, also vor mir, um es sich bildlich vorzustellen, sitzt eine wirklich hochschwangere Frau. Deswegen haben wir die Aufzeichnung heute auch so ein bisschen vorgezogen. Ich hatte gesagt, so, können wir so irgendwie Ende Dezember machen? Dann hat es gesagt, ach, das könnte dann schon zu spät sein. Deine Hebamme ist ja schon in Bereitschaft. Genau, da fällt mir ein, dass letztens habe ich von dir so einen lustigen Tweet gelesen, den, glaube ich, nicht alle verstanden haben, dass du jetzt eine Abdeckplane kaufen gehst.
Ja, die liegen da vorne.
Genau. Warum braucht man denn eine Abdeckplane als schwangere Frau?
Das Lustigste, was eine Freundin von mir diese Woche sagte, war, was sie meinte, was müsst ihr denn vorbereiten für die Hausgeburt? Mhm. Ich Ich meinte, ja, wir brauchten vor allem Abdeckplane und dann sagte sie, sieht es bei euch dann aus wie bei Dexter?
Genau, genau.
Also, das fand ich großartig. Also so weiträumig müssen wir nicht abdecken.
Ja.
Genau, also ich habe mich im Laufe der Schwangerschaft entschieden, das Kind hier zu Hause zu bekommen, wenn das alles klappt. Also das ist eine Entscheidung, die ist wirklich über die Monate gereift. Als ich am Anfang schwanger war, wusste ich überhaupt nicht, wo ich das Kind bekommen sollte. Das fand ich eine völlig absurde Frage, weil woher soll ich wissen, wie das ist und wie ich mich fühle? Und ich habe eine Freundin, die Hebamme ist, die immer meinte, warum machst du denn keine Hausgeburt? Und ich dachte mir so, erstes Kind, das ist ja wahrscheinlich gefährlich, das traue ich mir nicht zu. Aber ich war mir relativ schnell sicher, dass ich ins Geburtshaus wollte und nicht ins Krankenhaus. Und die Hebammenbetreuung im Geburtshaus ist wirklich großartig. Und wir sind in dem im Treptow, da haben wir einen freien Platz gefunden, was aktuell, wenn ich zur Vorsorge dahin gehe, immer eine Weltreise ist. Das ist ja wirklich nicht so toll angebunden da hinten am Park. Und ich hatte dann eher eine pragmatische Überlegung und meinte zu meinem Freund, sag mal, mitten im Dezember, es kann ja auch schon Schnee liegen, wollen wir wirklich raus nach Treptow fahren? Wir können ja eigentlich auch hier zu Hause bleiben. Und das haben wir dann also als Gedanken mitgenommen und mit den Hebammen auch gesprochen. Und irgendwann konnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil es ist eigentlich kein Unterschied, ob wir es ins Geburtshaus gehen oder es hier machen. Das Krankenhaus, wenn irgendwas passieren sollte, ist sogar von hier aus näher. Mhm. Genau, und jetzt treffen wir hier gerade Vorbereitungen und die Plane sind dazu da, um unter anderem dieses Sofa hier abzudecken oder auch das Bett und das Geburtsbecken ist auch seit vorgestern da.
Ah, das mit Wasser dann gefüllt wird?
Genau. Mhm. Da meinte die Hebamme noch, wir müssten mal hier gucken mit der Statik der Wohnung, wo die tragenden Wände sind. Ja. Das bauen wir jetzt auch demnächst auf.
Das hat mich sehr überrascht. Ich habe das ja verfolgt, dass du geschrieben hast, dass du eine Hausgeburt machst, weil irgendwie hatte ich das, wenn es ist, für mich passte das erstmal gar nicht zu dir. Das war so für mich, also so wie ich dich wahrgenommen habe auf Twitter und in deinen Blogs, hätte ich so gedacht, dass du in so eine dieser eben so Geburtshaus oder in die Havelhöhe, das ist so ein Geburtskrankenhaus bei Berlin. Und dann, das ist ja schon ein sehr krasser Schritt, sein Kind zu Hause kriegen. Ich habe das ja auch schon erlebt. Deswegen weiß ich auch, warum man Abdeckplan kauft. Also bei mir war das so, dass meine Frau, die Frau Mirau, hat bei der Geburt des ersten Kindes gesagt, hat sie schon gefragt, ob wir nicht zu Hause. Und ich so, boah, was, wie zu Hause? Das war für mich also unvorstellbar. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen so an meiner DDR-Kindheit. Da gab es das auch einfach gar nicht. Da wurde halt wie geschnitten Brot ins Krankenhaus gegangen. Ich muss eine ganz schreckliche Geburt hinter mir haben im Geburtskrankenhaus Friedrichshain. Das ist übrigens spannend, bis man 30 ist, kann man in einem Krankenhaus, in dem man geboren wurde, seine Geburtsakte anfordern. Die müssen die 30 Jahre lang aufheben. Das ist ganz interessant. Das habe ich auch noch gemacht, rechtzeitig irgendwie. Und da stehen ganz viele Medikamente drin. Und es war alles so. Oh. Und wir haben auch im Geburtshaus das gemacht. Und das war toll, weil es so unglaublich entspannt war. So. Also, obwohl es eine anstrengende Geburt war, vor allen Dingen für meine Frau natürlich. Und das zweite Kind haben wir dann auch zu Hause bekommen. Am Schreibtisch stehend. Ich habe auch gelernt, dass Geburten immer anders verlaufen, als man das irgendwie plant. So. Deswegen bereitet man ja auch so unglaublich viel vor. Und bei mir gab es irgendwann dann hat sich halt dieser Satz im Kopf gefestigt, eine Geburt ist halt keine Krankheit. Ja, weil ich habe halt Geburt eigentlich auch total mit Krankenhaus in Verbindung gebracht. Und auch wenn man Filme sieht, das halte ich immer für einen ganz guten gesellschaftlichen Spiegel dessen, was transportiert wird. Im Film gibt es Geburten eigentlich nur ausschließlich im Krankenhaus. Ja, da gibt es eigentlich nichts anderes. Das heißt, es ist sozusagen wahrgenommene Realität und zu Hause Geburt ist plötzlich so, oh, das ist ein bisschen ESO und so. Ne?
Ja, ich glaube, so war das bei mir auch, weil also das Kind ist jetzt nicht unbedingt geplant entstanden und ich hatte mich vorher kaum mit dem Thema beschäftigt und man muss sich ja relativ früh eine Hebamme suchen, weil die ja auch relativ rar sind. Und dann saß ich, glaube ich, in der 10. Woche das erste Mal vor meiner Hebamme und sie meinte, ja, wenn du eine Beleghebamme willst, dann musst du die jetzt suchen, weil sonst sind die weg, gerade wenn man so um Weihnachten rum sein Kind bekommt. Und ich hatte mich noch überhaupt nicht damit abgefunden, schwanger zu sein, weil man merkt das ja körperlich auch nicht. Und ich dachte so, ich soll jetzt wissen, in welches Krankenhaus ich gehen will und mich festlegen, wo und wie ich das Kind bekomme. Also ich habe mich völlig überfordert gefühlt und Ich kannte auch die Möglichkeit Geburtshaus gar nicht richtig, weil ich auch niemanden kannte, der im Geburtshaus bislang geboren hat. Ich habe eben nur die Freundin, die Hausgeburten macht, und habe dann einfach angefangen, mich zu informieren. Und ich habe schon eine Ablehnung gegen Krankenhäuser, was glaube ich viele überrascht hat, weil ich war ja in der Social Freezing Debatte so aktiv und bin auch, glaube ich, irgendwo fortschrittsgläubig. Aber ich glaube, beim Thema Geburt ist es nicht relevant, weil ich glaube nicht, dass die steigenden Kaiserschnittsraten oder eine Wunsch-Sektio unbedingt medizinischer Fortschritt sind. Mhm. Also klar, es gibt immer Schwangerschaften, die müssen sehr intensiv betreut werden, weil sie die Gesundheit der Frau oder des Kindes gefährden. Aber wie du auch schon sagtest, würde ich sagen, Geburten sind eben keine Krankheit. Mhm. Und ich würde es eher als Fortschritt sehen, so eine Rückentwicklung zu haben, aus den Krankenhäusern vielleicht zurück nach Hause oder in Geburtshäuser, wo man eben nicht per se als medizinischer Fall gesehen wird und möglichst rentabel für die Krankenkasse.
Ja, interessanterweise ist das ja auch, also das überrascht ja auch, weil eigentlich, also es schließt sich ja so ein bisschen an, du sagst ja schon, es ist schwierig, eine Hebamme zu suchen. Das ist ja schwierig, weil es immer weniger Hebammen gibt, weil die das einfach aufgeben müssen, den Beruf, weil die müssen ja ziemlich hohe Beträge für die Berufshaftpflichtversicherung bezahlen. Ich habe mal sowas gehört, ich glaube so 5.000 Euro im Jahr.
Ja, es ist nochmal gestiegen.
Ja, aber so, sagen wir so als Richtung, ja, also mehrere tausend Euro im Jahr für die Berufshaftpflicht, weil natürlich sie an der Geburt von Menschen beteiligt sind. Wenn dabei Probleme auftreten, sind sie haftbar, deswegen brauchen sie eine Berufshaftpflichtversicherung. Die sind aber nur einfach absurd teuer, weil als Hebamme wird man wirklich nicht reich. Also dann gibt es ja so feste Sätze, die müssen ja nach so festen Sätzen abrechnen. Da gibt es dann teilweise, glaube ich, Hausbesuche, die irgendwie mit 8 Euro berechnet werden und so.
Ja, ich hatte das gerade für einen Blogpost recherchiert und ich glaube, selbst die Betreuung einer Hausgeburt das sind, glaube ich, so um die 600 Euro. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ja. Aber die darauffolgenden Besuche, die Tage danach, die werden irgendwie mit 20, 30 Euro abgerechnet.
Genau. Also 600 Euro klingt natürlich viel. Jetzt muss man sich aber vor Augen halten, ein Programmierer, ein Älterer verdient auch mal 600 Euro an einem Tag. Nur macht er das jeden Tag. Ja. Und eine Hebamme kann nicht überschneiden, also eine Hausgeburtshebamme, man kann nicht überschneidende Geburten irgendwie annehmen. Nee. Ne? Die ist dann halt blockiert. Und wenn man dann davon mehrere tausend Euro noch Haftpflichtversicherung bezahlen soll, ist es schwierig. Und naja, da gab's und gibt's die Hebammenproteste. Ich hoffe auch, dass sich da noch ein bisschen was tut, weil ich sehe das auch so. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben eine moderne Entwicklung ist, zu sagen, bestimmte Dinge gehen wieder eher nach Hause mit eben diesem Anschluss an die modernen Möglichkeiten. Ne? Das ist eben, wie nah ist das Krankenhaus und so weiter und so fort. Also eigentlich könnte man da, glaube ich, einen guten Kompromiss
finden. Ja, ich glaube nicht, dass es die Entwicklung ist, die natürlich passieren wird. Mhm. Weil die Entwicklung, die es gerade nimmt, ist natürlich stärker in die Krankenhäuser rein. Es gibt eine ganz tolle amerikanische Reportage, die heißt The Business of Being Born. Mhm. Die gibt es auch auf YouTube und die porträtiert so Geburtshilfe in den USA. Und da, glaube ich, bekommt man ein Gefühl dafür, wo es hingehen könnte, weil die thematisieren genau das, dass Frauen, wenn sie an Geburt denken, eigentlich immer nur dieses Krankenhausbett haben mit der Frau im Kittel und oder also genauso, wie es eben auch in Hollywood-Filmen dargestellt wird. Und was ich ja jetzt auch einen relevanten Aspekt dabei fand, ist, dass man für die Rufbereitschaft der Hebamme ja zahlen muss.
Selber, genau.
Genau, also bei Geburtshausgeburten, bei Hausgeburten oder auch bei Beleghebammen. Und die Krankenkassen tragen das ja nicht voll. Also ich hatte Glück mit meiner. Meine übernimmt das seit 2013. Auch nicht voll, also ungefähr die Hälfte. Aber das heißt, das ist ein Kostenfaktor nochmal für die Familie.
Ja, und das sind ein paar hundert Euro, ne,
die man nur bezahlt. Also die Rufbereitschaftspauschale aktuell liegt bei 450 Euro, was ja nicht wenig ist. Mhm. Und eine normale Krankenhausgeburt kostet ja eigentlich nichts. Das trägt ja die Krankenkasse vor. Genau.
Wobei die Krankenkasse für die Krankenhausgeburt sehr viel Geld bezahlen muss. Ne? Das
genau,
ist ja das Absurde.
Also,
ja.
Genau, weil ich habe jetzt bei meiner Krankenkasse die Rechnung von meiner Hebamme eingereicht, um den Anteil erstattet zu bekommen. Mhm. Und ich habe ins Anschreiben mit reingeschrieben, ich verstehe nicht, also es macht wirtschaftlich keinen Sinn, warum ich einen privaten Anteil zahlen muss, weil für die Kasse ist die Hausgeburt billiger als die Krankenhausgeburt. Ja. Das heißt, sie sparen eigentlich an mir und ich muss privat was dazu zahlen.
Ja, es ist, ja.
Mal gucken, ob sie mir antworten.
Ich tippe mal auf Nein. ja, das ist aber wirklich eine absurde Situation. Es ist aber gut, dass du Amerika ansprichst, weil ich weiß gar nicht, wie es da ist. Da ist es sozusagen noch klinischer als bei uns, ja? Mhm. Ah ja, verstehe.
Weil genau, und also Deutschland ist ja, das bekam ich zum Beispiel auch als Reaktion auf den Blogbeitrag, nirgendwo sei die Geburtshilfe so gut wie in Deutschland. Mhm. Stimmt auch. Heißt aber nicht, dass man sich mit der Entwicklung abfinden muss. Mhm. Und also es gibt ja hier wirklich das Recht auf eine Hebamme ab dem Zeitpunkt, an dem jemand weiß, dass sie schwanger ist. Und das gibt es in den USA so nicht. Es gibt da auch Hebammen, die Geburten sind sogar auch kostengünstiger, wenn man sie mit einer Hebamme macht. Also das Gesundheitssystem, da ist ja wirklich krank. Also da sind ja auch Krankenhausgeburten für die betroffenen Familien wirklich teuer. Mhm. Und aber die
betroffen klingt schon hart.
Ja, aber so.
Oh Gott, also du bist schwanger.
Ja, also die Reportage ist wirklich krass, weil wenn man sich denkt, man bekommt ein Kind und das ist eh immer eine finanzielle Belastung oder Herausforderung. Und dann muss man mehrere tausend Dollar für eine Geburt zahlen. Mhm. Kann man sich, glaube ich, als jemand, der in Deutschland lebt, eh kaum vorstellen. Ja. Ist da aber so. Und klar, der Trend zu einem Wunschkaiserschnitt ist da sehr viel ausgeprägter. Und das ist schon stärker noch ja, medizinisch geprägt.
Ja, das ist sehr interessant. Also was mir auch noch einfällt zum medial geprägten, über das wir gesprochen haben, was immer ein bisschen lustig ist, dass eigentlich immer falsch gezeigt wird, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, wie Kinder getragen werden. Also Kinder werden ja nicht mehr nur in Kinderwagen gelegt, sondern neuerdings ja im Film auch gerne in diesen Tragehilfen gezeigt und sie werden immer mit dem Gesicht nach vorne getragen. Meine These ist, das wird gemacht, weil es ein Film ist. Mhm. Ne? Du willst natürlich das Gesicht sehen, es ist aber, gibt es tausend Erklärungen, warum das falsch ist. Es geht halt um den Rücken. Und das ist aber lustig, weil das halt in den Filmplakaten immer so zu sehen ist, nimmt man das natürlich auch erstmal als normal an, wenn man das nicht im Alltag oft anders sieht. Und dann wird das halt reproduziert. Das ist so ein, das finde ich sehr, sehr spannend. Also, weil diese filmischen Darstellungen sind halt nicht nur Fiktion, ja, sondern die sind halt einfach auch so, haben so einen Vorbildcharakter.
Ne? Ja, klar. Also, ich finde es wirklich interessant, weil ich habe jetzt so viel über Schwangerschaft und Geburt wirklich erst in der Schwangerschaft gelernt. Und ich habe mich gefragt, warum lernt man das nicht im Rahmen des Aufklärungsunterrichts in der Schule schon? Ja. Weil es gehört ja auch dazu. Und also ich finde, es ist ganz eigentlich fast untrennbar verbunden mit Sexualität, ob man jetzt Kinder haben möchte oder nicht. Aber man lernt ja immer nur, sie zu verhindern und nicht, was danach kommt. Und dann sitzt man im Geburtshaus und lernt auf einmal, die wenigsten Frauen kriegen ihre Kinder so, wie in den Filmen dargestellt, im Liegen, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn wegen der Schwerkraft.
Genau, weil es total unbequem
ist
auch.
Und dann hat man lauter so Erleuchtungserlebnisse und denkt, eigentlich liegt es ja alles auf der Hand, aber man hat es jahrelang nicht gewusst.
Ja. Also ich habe, ich weiß, das letzte Mal habe ich was über Geburt gesehen, als ich 24 Stunden Berlin gesehen habe. Weiß nicht, ob du es kennst, das war so eine tolle 24-Stunden-Reportage, die hat Arte produziert. Die haben an einem Tag, mir gab es mehrere Dutzend Kamerateams, die verschiedene Leute begleitet haben und die haben das dann 24 Stunden lang gesendet, ein Jahr später. Und da spielte auch ein bisschen was in der Charité. Oh, und die Geburten, die da gezeigt haben, dachte so, oh mein Gott, wo wirklich gleich irgendwelche Spritzen verabreicht wurden und so, weil natürlich die Frauen auch total verängstigt waren in dieser unangenehmen Situation. Und was mir beim Thema Geburt auch so geht, das ist halt irgendwie so ein bisschen uncool, darüber zu sprechen. Ja, also so über so Hebammen und so. Ne? Es gibt Themen, über die man sich ganz toll aufregen kann im Internet. Netzneutralität zum Beispiel. Ja, da wirst du sofort eine breite Masse hinter dir haben. Wenn du aber dich über den schlechten Zustand der Hebammen und Geburtshilfe echauffieren willst, dann ist das so, ja, also da gibt's auch eine Masse natürlich, die für interessiert ist, aber viel marginaler. Dabei beschäftigst du dich eigentlich mit dem Thema, wie neue Menschen in die Welt kommen. Also es ist auch wirklich relevant, dieses Thema, und wird auch relevant bleiben. Und ja, deswegen hat mich das auch sehr gefreut, als du jetzt plötzlich so angefangen hast, da so viel so drüber zu schreiben, ja, weil du ja, glaube ich, auch vorher halt mit anderen Themen assoziiert wurdest. So.
Ja, obwohl, also die Hebammen habe ich schon lange unterstützt.
Ja, genau.
Ich merke natürlich da jetzt nochmal eine andere Verbindung zu. Mhm. Aber was ich auch schon vor Jahren mal aufgeschrieben habe, war, dass die erfolgreichste Petition an den Bundestag bis dato, ich glaube, den Text habe ich 2011 geschrieben, war die erste Hebammenpetition.
Ja,
die war weitaus erfolgreicher als die Netzsperrenpetition.
Ach, das widerlegt mich ja.
Ja, Und das fand ich nämlich ganz spannend, also gerade auch für alle, die netzpolitisch unterwegs sind, dass sie das nicht gesehen haben. Weil Netzpolitik, und da gehört ja Online-Aktivismus für mich unbedingt dazu, kommt eben nicht nur mit diesen Tech-Themen aus. Und ich glaube, von den Leuten, die dafür die Hebammen-Petition mobilisiert haben, was ja geräuschlos an vielen einfach vorbeigegangen ist, kann man eben ganz viel lernen. Oder hätte man auch vor ein paar Jahren schon lernen können, wie bekommt man eigentlich Frauen in die Bewegung mit rein und kann diese Bewegung, die da bei den Hebammen entstanden ist, eben auch für Netzneutralität oder sowas nutzen. Und ich glaube, das ist bis heute nicht passiert. Und das sind große Bewegungen, die, glaube ich, auch schon Schnittmengen haben, aber die immer aneinander vorbeilaufen.
Mhm. Ja, ich habe ja, also ich habe ja zunehmend Probleme mit sagen wir mal, der netzpolitischen Aktivistenszene, weil mir das halt zu, es ist eine sehr liberale Haltung, die relativ stark vorbeigeht an emotional geprägten Argumentationen, also eben an, also zum Beispiel Geburt ist halt auch ein emotionales Thema, ne? Wo möchte ich hin und was in der, also es ist, da gibt es eine rechtliche Debatte, aber das hat auch was mit Emotionen zu tun, ja. Und sobald Emotionen ins Spiel kommen, habe ich das Gefühl, zieht die netzpolitische Aktivismusszene sich da irgendwie raus und sagt, wir müssen Netzneutralität, ja, das muss emotionslos Netzneutralität. Und da verschenkt sie auf jeden Fall was, ja. Und da verliert sie, glaube ich, auch relativ viele Leute. Ich habe jetzt durch meine Frau, die mittlerweile sehr erfolgreiche Elternbloggerin ist, bin ich so ein bisschen auch in diese Szene irgendwie so rübergeschwappt, weil wir immer viel miteinander kommunizieren öffentlich. Und dadurch habe ich halt viel auch mit anderen Elternbloggerinnen zu tun. Und das ist schon spannend, wenn ich mich mit denen unterhalte und denen so erzähle, was es so für Debatten in der netzpolitischen Szene gibt, wo ich davon ausgehe, als jemand, der im Internet ist, das sei das Thema im Internet. Und die so, okay, das, also es geht an denen ganz vorbei und interessiert die auch irgendwie gar nicht. Und ich dann eben auch festgestellt habe, ja, jetzt am Blog meiner Frau, dass das, was so Reichweite angeht, also dramatisch hoch ist. also gegenüber, ich habe ja früher die Popcorn-Piraten gemacht über die Piratenpartei, das wirklich sehr erfolgreich war. Aber das ist mittlerweile, fällt das langsam unter Bruchteil dieses Elternblogs irgendwie, also von der Reichweite her. Und das freut mich natürlich auch, also weil das eben, das besteht hier ein bisschen, was du sagst. Also da gibt's doch auch eine Aufmerksamkeit, die aber so ein bisschen an der Netzpolitik irgendwie vorbeizieht.
Ja, also die netzpolitische Szene hat ein unheimliches Problem damit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ja. Dabei hat sie ja eigentlich alle Informationen direkt vor ihren Füßen. Ja. Man muss ja eigentlich nur anfangen, auf Twitter ein paar anderen Leuten mal zu folgen, ja. um die Filterblase eben auch zu durchbrechen und mitzubekommen, was bewegt Leute eigentlich noch. Und die politischen Forderungen sind natürlich sehr, sehr stark technisch ausgerichtet. Und ich sage immer, das einzig Gute, was Per Steinbrück für die SPD, für die Netzpolitik oder auch fürs Internet getan hat, war, Gesche Joost in sein Team zu holen, als Person für Netzpolitik, weil die genau das eben erkannt hat, dass man mit Netzneutralität oder Leistungsschutzrecht keinen netzpolitischen Wahlkampf führen kann.
Ja, damit gewinnt man keinen Blumenkopftopf mehr, ja.
Nee, das versteht einfach niemand. Ja. Und das kann man so gut erklären, wie man es möchte. Klar sind das relevante Themen, aber keine, mit denen man wirklich Politik machen könnte oder Wahlkämpfe gewinnen könnte. Mhm. Und das mag ich an Gesche Joost sehr, dass sie eben diesen Weitblick hat und Netzpolitik auf eine gesellschaftspolitische Ebene runterbrechen kann, sodass dann vielleicht auch Eltern oder ältere Leute merken, wo muss eigentlich wirklich was getan werden. Mhm. Und selbst Breitband, was ja so als Top-Thema verkauft wird, ist relativ abstrakt, ist auch kein Thema, mit dem man jetzt die ganze Legislatur lang Politik machen könnte.
Mhm. Ja, also ich habe auch das Gefühl, was so Netzpolitik angeht, es gibt ja so ein paar Gründungs- oder Initialthemen. Natürlich hat sich viel damals an dem Recht auf Privatkopie, Urheberrecht und so entzündet. Und mittlerweile ist es ja in einem Zustand, dass man, ich sag mal, für 10 Euro im Monat an Spotify und 10 Euro im Monat an Netflix für die meisten, also oder für viele Leute, das ein hinreichend akzeptabler Kompromiss geworden ist, dass sie einfach keine Lust mehr haben, sich auf Tauschbörsen umzutreiben, weil lange Zeit war das ja so eine Selbstverteidigung, weil man keine Lust hatte, monatelang auf einen Film zu warten, der eigentlich schon irgendwie in Amerika auf DVD war. Und ich glaube, dass da natürlich das Empörungspotenzial auch nicht mehr so enorm hoch ist, so wie das früher war. Also man fühlt sich nicht mehr so enorm ungerecht behandelt. Ob man ungerecht behandelt wurde, sei dahingestellt. Aber bestimmte Dinge, die einen persönlich betreffen und diese Geschichte mit nicht kulturell teilhaben können an Filmen, über die zwei Klicks weiter auf amerikanischen Foren schon diskutiert wurde, das hat natürlich Leute verletzt. Und dann haben die sich irgendwie runtergeladen und plötzlich geht das. Also mittlerweile geht mir auch ruhig dazu über, dann weltweit zu starten und nicht irgendwie, dass man noch ein paar Wochen warten muss. Und ich glaube, dass dadurch sich dieser Fokus auch ein bisschen wegbewegt von Netzpolitik, weil das ist für viele okay. Dass es da Dinge gibt, über die man weiter diskutieren muss, eine andere Frage. Ist es okay, wenn die Telekom Spotify mit auf ihre Handyverträge raufnimmt und so? Aber das sind wieder unglaublich abstrakte Themen, ne? Weil für, wenn ich das jemandem erzähle, sagt der, ist ja super, ja. Und das ist dann auch schwer, eben das, ne, dass wir dieses mit dem abstrakten. Mhm. Also ich bin auch gespannt, was da so in den nächsten, ich sag mal, so 5 Jahren irgendwie thematisch
passiert. Ja, ich würde mich, also du hast ein wichtiges Thema angesprochen. Ich würde mich total freuen, wenn aus dieser, ich nenne sie jetzt mal so, harte netzpolitische Blase, wo wirklich technologische Grundlagen und sowas diskutiert werden, wenn sich da ein paar Leute finden, die Lust haben auf Medienpolitik. Mhm. Weil das ist ein sehr unterbesetztes Thema, würde ich sagen.
Also was ist denn das? Ja,
genau, oder fällt dir ein prominenter Medienpolitiker oder Medienpolitikerin ein?
Du musst mir mal kurz erklären, was du unter Medienpolitik verstehst.
Also unter Medienpolitik verstehe ich schon eher den kulturellen Bereich, eben auch kulturelle Teilhabe, Weiterentwicklung der Öffentlich-Rechtlichen.
Okay.
Natürlich auch Urheberrecht, aber das ist genau wieder so ein Thema wie Leistungsschutzrecht. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen zu komplex. Aber das sind natürlich genau solche Fragen wie, wo schaue ich meine Serien, was mache ich illegal, wie bekommen eigentlich Kinder Zugang zu Musik, wenn sie keinen iTunes-Account haben und solche Sachen. Und das wird ja eher sehr versteckt diskutiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ein schönes Thema, was man aus der Netzpolitik rauslösen könnte. Was ja auch gerade eigentlich ein sehr aktuelles Thema ist durch den Jugendsender, den die Öffentlich-Rechtlichen machen werden. Oder,
ach, machen Sie
oder das, ich meine, auf Twitter beschweren sich ja auch immer alle über Wetten, dass und wie schlecht die Talkshows sind und die Öffentlich-Rechtlichen und wir müssen diese Zwangsabgabe zahlen und bekommen dann nur Traumschiff. Aber da würde ich mir wirklich mal mehr Aktivismus oder mehr kluge Ideen wünschen oder eben auch Leute mit Ideen. Und das ist für mich auch Netzpolitik. Mhm. Weil klar, da haben die meisten von uns ja eine Konsumentenerfahrung und wir haben alle unsere Lösungen, wie wir das umgehen. Also hier mein Fernseher steht da hinten in der Ecke, der wird sonntagsabends manchmal für den Tatort genutzt.
Der steht mit der Bildschirmseite zur Wand. Das ist sehr, ja.
Ja.
Neben dem Staubsauger.
Nee, den habe ich nur während der WM genutzt und ich nutze ihn für Tatort. Mhm. Aber ansonsten schaue ich komplett nur amerikanische Serien. Mhm. Also ich habe auch keine. Ich weiß auch nicht wirklich, was im deutschen Fernsehen passiert. Aber die Öffentlich-Rechtlichen nehmen jetzt diesen Jugendsender in Angriff. Mhm. Also es wird kein eigener Kanal, das wird ein ausschließliches Online-Angebot werden.
Also für älter als Kika sozusagen.
Genau.
Okay.
Genau. Und das geht jetzt so langsam in die Konzeptionsphase.
Mhm. Also ich versuche ja mittlerweile etwas toleranter zu sein, was die GEZ angeht, weil ja, man meckert immer viel darüber, dass es Wetten, dass gibt und vor allen Dingen, dass es so viel Schlagermusik gibt. Man muss aber halt fairerweise sagen, dass auch viele Menschen die GEZ zahlen, die Schlagermusik mögen. Also das ist halt erstmal ein Drops, den man auch irgendwie lutschen muss. Ja? Und nur weil man das selber total blöd findet, finden andere Leute vielleicht blöd, wenn der dritte Arthouse-Film irgendwie läuft. Also da glaube ich, generell muss man erstmal akzeptieren, Vollprogramm heißt natürlich, dass alles gemacht werden muss. Und was mir aber auch fehlt, ist an der Debatte ein eher konstruktives Moment. Also ich reg mich natürlich auch gerne auf, ja, und über Wetten, das sowieso. In letzter Zeit waren ja so lustig mehrere amerikanische Schauspieler, die danach in amerikanischen Talkshows von ihren Wetten, dass
Traumata
berichtet haben. Und erst da ist mir aufgefallen, was für eine absurde Sendung das eigentlich ist. Weil ich meine, ich bin damit aufgewachsen, deswegen Wetten, dass ist halt ein bisschen schrullig. Ja, das ist aber so. Und ich meine, früher Thomas Gottschalk. Aber wenn ein Amerikaner erzählt, was Wetten, dass ist, fällt mir erst mal auf, was das für ein absurdes Format ist. Das war schon sehr lustig. Und ich habe da aber irgendwie auch immer noch Hoffnung. Also ich finde prinzipiell dieses Modell mit öffentlich-rechtlich erstmal nicht schlecht, so dass es da halt diese zweigleisige Teilung gibt. Und aber passieren muss irgendwie was. Und was das Internet angeht, ich finde, es ist besser geworden. Man kann halt mittlerweile einige Sachen irgendwie live sowieso. Und dann gibt es diese komischen, man kann das eine Woche lang gucken, Regeln, aber immerhin, ja. Und es gibt ja auch sehr netzaffine Formate mittlerweile, so diese Heute-Show zum Beispiel, da merkt man die. Ist, ich habe das Gefühl, die wird so für Twitter irgendwie produziert, ja, so könnte
man
es manchmal
vor. Ja, man muss dabei ja nur mitbedenken, es liegt ja nicht allein an der Kompetenz bei den Öffentlich-Rechtlichen selbst, sondern es ist ja einfach ganz viel gesetzlich geregelt, was die überhaupt machen dürfen, was Vollprogramm heißt oder was zum Beispiel Online-Ableger wie Tagesschau.de, in welchem Umfang die eigentlich berichten dürfen. Und die sind ja komplett eingeschränkt eigentlich und können mit unabhängigen Nachrichtenangeboten wie Spiegel Online ja gar nicht mithalten, obwohl sie durch die Summen, die die Gebührengelder bereitstellen, ja tolle Redaktionen, tolle Korrespondenten haben und eigentlich sehr viel machen könnten. Ja. Aber die Staatsverträge schieben da einfach einen Riegel vor und deswegen braucht man einfach auch politische Kompetenz, die da mal ein bisschen weiterdenkt.
Also das wäre dann jetzt sozusagen so ein medienpolitisches Thema. Um jetzt mal, Also da bin ich völlig bei dir, ja. Also weil ich glaube auch, dass das was ist, wo sich einiges tun kann und wo man sich, glaube ich, auch ganz gut einbringen kann. Wir wollten ja nicht so viel über SPD heute reden, weil du hast ja schon viel drüber gesprochen. Mir ist nur aufgefallen, als ich gelesen habe, ich habe das ja vorhin schon im Eingangsgespräch kurz erwähnt, ich dachte immer, du wärst bei den Grünen gewesen. Also oder wärst für die tätig gewesen. Du warst nie Mitglied, ne, in der SPD. Genau, ich habe nämlich eine ähnliche SPD-Geschichte. Ich habe in 1999, 2000 habe ich bei Wegewerk gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Agentur für politische Kommunikation, die damals gerade gegründet wurde. Und da habe ich die Webseite vom Vorwärts gemacht, die allererste. Das war noch so, ist mir erst letztens aufgefallen, das war noch so diese wilden späten 90er erste Internetblasenzeit, so wo so Leute von der Straße quasi weg angeheuert wurden, um Internetseiten zu machen. Der Vorwärts, muss man nochmal sagen, ist die Mitgliederzeitung der SPD und damit eine der größten, also auflagenstärksten Zeitungen in Deutschland überhaupt. Das ist so lustig, weil ich glaube, kaum jemand kennt die, außer Leute, die irgendwie irgendwas mit der SPD zu tun haben. Also ein paar hunderttausend Exemplare pro.
Der Vorwärts hat sogar gerade eine Chefredakteurin.
Oh, ja, wie heißt die? Gut, das schreiben wir in die Shownotes. Das war eine interessante, Erfahrung. Also Wegewerk ist, wie gesagt, eine Agentur für politische Kommunikation. Das habe ich damals erst gelernt, dass es also Agenturen gibt, die Parteien dabei helfen, Politik zu kommunizieren. Wurde damals halt gegründet, so ein bisschen aus diesem Vorwärts heraus, der halt so eine betagte papierbasierte Mitgliederzeitung ist, um eben SPD und auch den Grünen so aus diesem Umfeld Parteien zu helfen, näher an die Menschen heranzukommen. Was ich damals gesehen habe, war für mich total spannend. Wir haben da ein Newsletter produziert für die SPD-Abgeordneten im Bundestag. Ein Fax-Newsletter, der immer Freitag verschickt wurde. Das war damals eine große technische Herausforderung, an die paar hundert Abgeordneten zu verschicken. Und für mich war das total interessant. Ich wusste damals auch, dass ich eigentlich Medienkulturwissenschaft studieren will. Deswegen habe ich zwar als Programmierer gearbeitet, aber immer alles noch mit so einem doppelten Blick irgendwie angeguckt. Und da wurden da Sprachregelungen rausgeschickt. Ich wusste vorher gar nicht, was Sprachregelungen sind. Also da wurden eben Empfehlungen an die Abgeordneten geschickt, eben freitags, damit sie die so übers Wochenende dann mit nach Hause nehmen. Damit sie in der nächsten Woche, wenn sie zu bestimmten Themen befragt werden, sozusagen ein homogenes Sprachbild nach außen abgeben. Also wie formuliert man, wie reagiert man natürlich auf die kritischen Fragen? Damals gab es gerade so eine Benzinpreis-Riesendebatte, wer ist schuld daran, dass das Benzin so teuer ist? Und da wurden dann so Grafiken eingefügt, die, ich muss sagen, aus meiner mathematischen Sicht, würde ich sagen, waren die sehr sportlich. Also sie waren korrekt, aber sie waren sehr sportlich formatiert. Ja. Also das habe ich auch gesehen, dass man, wie man halt juristisch völlig einwandfrei argumentieren kann, aber man kann die auch anders darstellen, dann sehen die plötzlich dann doch wieder ganz anders aus. Aber das fand ich sehr interessant, weil ich dachte, bis dahin immer ein Abgeordneter ist seinem Gewissen verpflichtet sozusagen und dass es da halt so über die Fraktion hinweg dann so klare doch Bemühungen gibt, nach außen aufzutreten. So. Und du bist ja auch so ein bisschen eher in der kommunikativen Schiene gewesen, ne? Mhm. bei der SPD.
Das ist ganz interessant, weil ja. Ich habe deinen Job dann quasi später übernommen. ich habe ja für die SPD an unterschiedlicher Stelle gearbeitet, einmal im Parteivorstand in der Online-Redaktion und dann die letzten 2 Jahre in der SPD-Bundestagsfraktion, auch in der Kommunikation. Ich war da eigentlich eingestellt als Social-Media-Referentin, habe aber ganz viel Redaktionelles natürlich mitgemacht. Mhm. Unter anderem der Newsletter, der freitags an die Abgeordneten
rausgeht. Ist nicht denn ernst, wirklich?
Ja, ja, nee, die kriegen ganz ganz viel an Informationen. Die kriegen nicht nur diesen Newsletter, die Informationen, die werden in unterschiedlicher Art und Weise aufbereitet. Das geht natürlich mittlerweile elektronisch,
nicht mehr über Fax. Ja.
Aber es wird auch immer noch sehr viel Papier produziert, das natürlich auch.
Ja, das ist ja sehr lustig. Ja. Ja. Genau, deswegen, das wollte ich nochmal ansprechen, weil als ich das gelesen habe, dachte ich schon, na, das klingt so. Genau, und ich hatte damals auch ein Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur vom Vorwärts, der ist, glaube ich, mittlerweile verstorben, ich weiß gerade seinen Namen nicht. Da war ich ja noch jung, irgendwie 19 oder so muss es gewesen sein, und der fragt dann so, na, Bist du bei den Jusos? Und ich so, nein, ich bin nicht bei der SPD. Ich werde auch, glaube ich, nie in der SPD eintreten. Ich werde auch niemanden persönlich empfehlen, die SPD zu wählen, aber ich arbeite gern für sie. Und dann guckt er mich kurz an und sagt, na gut, dann war das Thema irgendwie durch. Und darüber habe ich dann gemerkt, dass es also auch relativ viele Leute gibt, die eigentlich für Parteien arbeiten, ohne eigentlich Mitglied zu sein.
Ja, ja? Also ich glaube, ich war eher eine Ausnahme. Ja? Also ich meine allererste berufliche Station war ja der Freitag und der Parteivorstand hat mich da quasi abgeworben, weil sie eine Redaktion aufbauen wollten, die unabhängig agiert und wo auch Journalisten drin sind, und ich wollte unbedingt mal hinter die Kulissen einer Partei gucken. Deswegen war das auch okay, dass ich kein Parteimitglied war. Es war auch noch eine andere Journalistin mit in dem Team. Aber es ist sehr selten und es wird eigentlich auch gerne gesehen, dass man dann irgendwann in die Partei eintritt.
Ja gut, ich war nur ein Jahr da. Also ich war ja aber auch bei einer externen Firma letzten Endes. Ja.
Genau, und klar, also das steht auch in Ausschreibungen für Stellen immer mit drin, auf jeden Fall Nähe zur Partei. Besser ist natürlich, Mitglied zu sein, was auch einen Vorteil haben kann, weil es sich natürlich lohnt, die Strukturen zu kennen und da ein bisschen vernetzt zu sein. Es geht aber auch ohne. Und ich glaube eigentlich auch, dass es für Parteien total wichtig ist, Leute zu haben, die nicht in der Partei drin sind. Gerade im kommunikativen Bereich, um eben so einen Blick von außen zu bewahren. Und ich glaube, das ist mir immer ganz gut gelungen. Ich dachte eigentlich, oder ich hatte Angst, es passiert schneller, dass man da so auf Linie gebracht ist und nur noch in Parteimustern denkt, aber
du trägst keinen roten Schal heute.
Nee.
Genossin.
Genossin. Ich habe ja die roten Haare.
Genossin Bücker.
Nee, aber das ist mir irgendwie nicht passiert, was ich selber ganz interessant fand. Und ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, trete ich da jetzt bei, weil ich hatte gerade im Willy Brandt-Haus hatte ich ein großartiges Team und habe da gerne gearbeitet. Ich wollte aber immer einen Moment haben, wo ich in die Partei eintrete.
So was Feierliches?
Ja, oder auch so einen richtigen Beweggrund.
Ja.
Und was ich überhaupt nicht haben kann, ist, dass sich immer alle nur auf Willy Brandt beziehen.
Ja.
Also ich mag dieses Rückwärtsgewandte einfach nicht.
Ja, verstehe ich auch nicht, ja.
Dass der in jeder Rede wieder zitiert wird und dieser Stolz, der da mitschwingt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also ich will nach vorne gucken und ich will sagen, da ist jetzt ein Politikkonzept oder da ist ein neuer Politiker oder Politikerin und deswegen bin ich irgendwie in dieser Partei und danach habe ich gesucht. Und ich wäre fast eingetreten nach meiner ersten Begegnung mit Egon Bahr, weil die so zauberhaft war.
Ja.
Das war wirklich großartig. Ich saß im Willy-Brandt-Haus und auf meinem Telefon leuchtete, also es klingelte und Egon Bahr leuchtete auf. Und ich dachte, okay, da ist jemand in seinem Büro, der irgendwas wissen will. Und ich nahm ab und er war tatsächlich dran und fragte mich, ob ich nicht mal vorbeikommen könnte. Und ich war völlig baff und irritiert und fragte meinen Redaktionsleiter, sag mal, Egon Bahr hat bei mir angerufen, hast du eine Idee, was der von mir wollen könnte? Der meinte, nee. Und dann bin ich irgendwann vorbeigegangen, machte die Bürotür auf und trat in einen blauen Nebel, weil er saß hinter seinem Schreibtisch und rauchte. Mhm. Der ist ja ganz klein geworden. Und setzte mich und das allererste, was Egon Bahr zu mir sagte, war, ich habe über Sie gelesen im Zusammenhang mit Cyberwar. Und ich dachte auch so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Ja. Weil ich konnte mich auch wirklich nicht erinnern, jemals was zu Cyberwar geschrieben zu haben. Aber er hatte halt zu dem Thema irgendwie Fragen und hatte im Haus niemanden auftun können, der sich mit solchen Themen beschäftigte und war irgendwie auf mich gestoßen. Das war ein wirklich schönes Gespräch mit ihm und da dachte ich so, ah, da ist jemand, der beschäftigt sich mit solchen Themen. Hm. Und aber ich glaube, am nächsten Tag hat Sigmar Gabriel wieder die Vorratsdatenspeicherung gefordert und dann konnte ich doch nicht eintreten und das war eigentlich immer so das Muster. Ja. Und ja, also die Vorratsdatenspeicherung hat mich, glaube ich, oft abgehalten, aber auch noch ganz viele andere Sachen. Und nee, es gab diesen Moment nicht, wo ich hätte eintreten wollen.
Gab es denn die Überlegung auch bei anderen Parteien?
Also ich glaube, ich war immer schon ein sehr politischer Mensch. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es aber nur die Junge Union. Die war für mich immer völlig außer Frage. Ja. Ich habe die auch nie als Parteiorganisation wahrgenommen. Das war halt im Sauerland auch so ein Verein, der Besäufnisse organisierte und wo nur irgendwie junge Männer vertreten waren, mit karierten Hemden in ihre zu kurzen Jeans gesteckt. Und naja, muss das nicht weiter ausführen.
Doch, bitte.
Also die Junge Union habe ich nie als, habe ich nie, auch jedenfalls nie wirklich mit Politik verbunden. Ja. Und sowas wie junge Organisationen von den Grünen und der SPD und so gab es auch nicht wirklich. Also ich war eigentlich politisch immer heimatlos. Bin auch in meiner Uni-Zeit hier in Berlin nie auf Hochschulgruppen gestoßen. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie alles an mir vorbeigelaufen.
Wo warst du denn? An der FU? Mhm.
Mhm. Und ja, nee, also es war mir auch nie wirklich ein Bedürfnis, in eine Partei einzutreten.
Warte mal, wir sind ja unter uns Piraten.
Hab ich mit großem Interesse verfolgt. Ich war auch wirklich angetan, als die Landtagserfolge dann kamen. Ja, und,
vor allem in Berlin hier, ne?
Ja, in Berlin. Und wo war der andere? War das in
Nordrhein-Westfalen, Hessen.
Und noch so ein kleines Saarland oder Rheinland-Pfalz.
Ja.
Was muss ich verdrängt? nee, ich habe das mit unheimlich großem Interesse beobachtet. Und ich glaube, da war ich auch noch im Willy-Brandt-Haus zu der Zeit. Und ich hatte mir von den Piraten erhofft, dass sie die nötigen Impulse für die großen Parteien geben. Aber das war ja am Anfang wirklich eher so, dass vor allem Abwehrreaktionen kamen und eine unheimliche Arroganz von so Parteien wie der SPD den Piraten gegenübergebracht wurden. Ich glaube, sie hätten viel von den Piraten lernen können oder könnten aus der Betrachtung der Piraten jetzt noch viel für die eigene Partei lernen. Da ist die Schadenfreude aber einfach größer. Und ich glaube, die werden jetzt einfach so abgeschrieben, unter gescheitertes Projekt, sicher auch mit so ein bisschen Nerd-Bashing. Und das finde ich schade. Aber ja, nee, die Piraten waren für mich keine wirkliche Option. Okay. Also ich habe über die Piraten viele, viele tolle Frauen kennengelernt.
Ja.
Und ich bin fasziniert davon, wie die Piraten das geschafft haben, diese ganzen tollen Frauen in ihr Boot zu holen.
Ja.
Und sie dann aber auch wieder zu verprellen.
Ja, stimmt. Stimmt, sie haben sie erst angezogen und dann wieder so ausgespuckt.
Nee, aber durch die ganzen politischen Schnittmengen und die Veranstaltungen, auf denen man sich so trifft, habe ich unheimlich viele tolle Piratinnen kennengelernt.
Ja, ja, stimmt. Also ich habe ja auch, glaube ich, viele Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe irgendwie. Letztens, vor ein paar Folgen, war die Cornelia Otto hier, die ja die Spitzenkandidatin war. War auch spannend, mit ihr zu reden. Wir haben so ein bisschen über die alten Zeiten geredet, wie das so war auf meiner Seite und auf ihrer Seite, weil wir vorher schon Berührungspunkte hatten irgendwie. Das war auch interessant. Genau, du hast gerade deine Kindheit im Sauerland angesprochen. Jetzt bist du ja viel jünger als ich, ich glaube 6 Jahre. Deswegen, also eigentlich wollte ich dich fragen, weil ich habe das letzte Mal mit der Juliane Leopold kurz über die Wende gesprochen, weil wir ja beide Ossi sind und das war ganz spannend, weil wir festgestellt haben, dass wir total ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit wie wir das erste Mal beim Besuch im Westen behandelt wurden, so mit, dass man uns so Essen gegeben hat, ja, weil so hier, da hast du auch mal was zu essen, das war spannend, das waren total ähnliche Sachen und du wohnst ja nun sehr weit weg von dem Geschehen, warst aber auch jünger, musst du 5 gewesen sein oder so zur Wende, ja. Ne? Da hat man, war mir auch schon so ein bisschen aufnahmefähig, was sowas angeht.
So ein bisschen, also ich kann mich an den Mauerfall nur sehr schwammig erinnern. Ja. Ich kann mich an so Kindheitsnarrative erinnern, wie die Pakete, die in den Osten geschickt wurden und ich wusste irgendwie immer, die Menschen, die dort leben, haben keine Gummibärchen.
Oh, das stimmt. Ja. Oh Gott, ist das süß. Was man als 5-Jährige natürlich auch wirklich...
Ja, ich glaube, das habe ich mehr behalten als Bananen, auf jeden Fall.
Wir hatten übrigens ab und zu Bananen, das ja. Muss ich noch kurz... Ne? Kuba war ja Freundschaftsland. Ja.
Nee, aber also ich kann mich nicht erinnern, da als Kind politisch sensibilisiert für gewesen zu sein. Und nach der Wende hat sich für mich ja auch einfach nichts verändert. Oder wir hatten keine Verwandtschaft im Osten. Mhm.
Kannst du dich irgendwie erinnern, also so erstes Mal auf ostdeutschem Gebiet zu sein?
Ich glaube, das war mein erster Berlin-Besuch mit 16.
Ach so, gut. Na, obwohl, da bist du ja nur 16 warst, wann muss das gewesen sein? Vor 14 Jahren, ne, das ist nicht so lange her, ne? Das ist ja 2000 oder so. Okay, da war ja schon alles gelaufen
hier. Ja, eben. Ja,
okay, also du bist nicht durch graue Landschaften gelaufen und so.
Ne. Nee, aber ich habe leider gar keine Verbindung.
Ja, zum spannend. Osten. Also ich finde das eh spannend, also wenn ich mich manchmal mit Leuten unterhalte, die eher so aus dem, von dieser Seite aus betrachtet, aus dem tieferen Westdeutschland kommen, das so, glaube ich, so einfach auch vorbeigegangen ist irgendwie. Mhm. Also das hat man natürlich sicherlich wahrgenommen, aber eben du ja dann erst mit 16 so das erste Mal.
Ja, also was ich in den letzten Jahren wirklich festgestellt habe, weswegen ich auch nie das Argument verstehe, junge Leute dürfen sich nicht dazu äußern. Weil wenn man die ganzen Talkshows betrachtet, die in den letzten Wochen gelaufen sind, da durfte man ja erst so ab 50 plus mitreden. Ja,
natürlich.
Und natürlich haben da Leute, die heute um die 30 sind, viel zu sagen. Und ich finde es wirklich spannend, gerade wie es auf Geschlechterbilder gewirkt hat, über die Erziehung und die Elternrollen, die ihr in eurer Generation vorgelebt bekommen habt. Weil ich erlebe Frauen in meinem Alter, auch die in Ostdeutschland geboren sind, als im Schnitt sehr viel selbstbewusster, haben ein völlig anderes Frauenbild und nehmen das ganze Thema Familie und Beruf völlig anders. Mhm. Und in Westdeutschland waren die Geschlechterbilder ja aus heutiger Sicht katastrophal oder eben auch sehr einseitig. Ja.
Also mir ging das ähnlich. Also meine Frau ist ja, kommt ja aus West-Berlin. Beamtentochter von einem Postbeamten, leitenden Postbeamten und ihre Mutter war Fleischerin. Und wir haben halt geheiratet und ich habe schon gemerkt, dass dadurch, dass ich eben aus der DDR komme und sie aus West-Berlin, wir prinzipiell erstmal von dem, was uns unsere Eltern vorgelebt haben, völlig unterschiedliche Herkünfte haben, wie Beziehungen, Kinder kriegen und so sind. Also für mich war das völlig normal, dass ein Kind mit so früh wie möglich in die Krippe gegeben wird, weil das ist meine Kindheitserfahrung. Ich habe wirklich in der Tat, ich habe wirklich noch einen optischen Eindruck von der Krippe und da muss ich irgendwie 13 Monate alt gewesen sein. So. Und für sie wiederum ist so erstmal ein ganzes Gegenteil, dass natürlich man sehr lange zu Hause bleibt. Da gibt's dann auch wieder pädagogische Gründe, das ist immer was anderes. Aber das war für mich so huh und für sie so huh. Und wir haben da auch viel drüber geredet. Und ich musste mich überhaupt auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass es da natürlich auch eine Mitte gibt einfach. Also es gibt halt auch erstmal, es ist natürlich auch eine freie Entscheidung zu sagen, ich bleib zu Hause erstmal mit meinem Kind, ne, aber eben nicht aus dem gesellschaftlichen Druck heraus, dass du das machen musst. Und da haben wir uns viel angenähert und da habe ich viel gemerkt. Und also ich habe gemerkt, eben in der DDR gab es eben, war das normal, dass Frauen gearbeitet haben und eben auch dieses Selbstbewusstsein. Andererseits war das natürlich auch ein Zwang, ne? Also du musstest halt dein Kind eigentlich ab ganz früh in die Krippe geben und meine Kindheitserinnerungen an den Kindergarten sind katastrophal. Also wenn ich darüber erzähle, das wird dann so ein Traumatalk irgendwie. Und ich hoffe so ein bisschen, dass man, also der erinnert sich ja im Moment, versucht man zumindest mit Elterngeld und so, ist alles so ein bisschen stümperhaft noch, aber zumindest gibt es ja irgendwie zumindest die Bestrebung, was zu tun. Ich hoffe, dass es irgendwie in so einem Kompromiss irgendwie bei rauskommt. Also, dass Frauen mehr wählen können. Also, dass man sich entscheiden kann, ich bleibe jetzt zu Hause, bis mein Kind so und so viele Jahre alt ist und das auch gesellschaftlich nicht negativ belastet ist. Eben nicht, ach, du willst jetzt eine Hausfrau sein, ne? Sondern zu sagen, okay, dann ist das deine Entscheidung. Oder eben zu sagen, ich möchte wieder arbeiten, so schnell wie möglich. Mhm. Und auch da nicht ist, ach, du bist eine schlechte Mutter. Ja, also das gibt ja immer sofort, man hat ja sofort eine Meinung zu Müttern. Sie ist entweder eine Rabenmutter oder, also sie ist Rabenmutter und Karrierefrau oder sie ist Hausfrau. So. Und ich hoffe, dass das da in so ein Wählen hineingeht, so wie es ja auch ein bisschen eigentlich bei der Social Freezing-Debatte war. Also zu sagen, wählen können.
Ja, also ich glaube, so wie Leute in unserem Alter jetzt, ich sag mal, zwischen 25 und 40 aufgewachsen sind, das prägt unheimlich. Mhm. Und das darf man nicht dabei vergessen, wenn man sich jetzt anguckt, warum funktionieren Frauen beruflich oft anders, warum haben sie immer noch ein anderes Selbstbewusstsein, warum ist Karriere vielleicht weniger wichtig, weil man denkt ja so, das sind heute alles die jungen, modernen Frauen. Aber denen haben ja Vorbilder gefehlt, also weibliche Vorbilder. Und das habe ich irgendwann für mich festgestellt, weil ich natürlich so groß geworden bin und mir immer gesagt wurde, du kannst alles werden, was du möchtest. Und ich glaube, unsere Eltern auch, als sie uns in den 80ern großgezogen haben, dachten, wir sind gleichberechtigt. Gleichzeitig gab es aber überhaupt keine weiblichen Vorbilder in unserem Umfeld. Also meine Mutter ist insgesamt 12 Jahre aus dem Beruf ausgestiegen. Das war bei den Müttern meiner Freundinnen und Freunde ähnlich. Also das müsste man mal nachgucken, wie viel Prozent der Frauen in Westdeutschland eigentlich in den 80ern gearbeitet haben.
Ich glaube, das will man gar nicht wissen.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, das hat einfach eine ganze Generation sehr stark geprägt, ja. dass erwachsene Frauen ausschließlich als Mütter und Hausfrauen wahrgenommen wurden. Mhm. Und das spielt wahrscheinlich im Unterbewusstsein von mir auch immer noch eine Rolle.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das ist eben das eine, ne, was man gesagt bekommt und das andere, was man einfach als Lebensumfeld wahrgenommen hat, weil da fühlt man sich ja auch irgendwie erstmal zu Hause, ne? Also so.
Ja, oder ich bin unheimlich froh, dass über das, was ich beruflich tue oder auch über das Internet, ich in den letzten Jahren die Möglichkeit hatte, Frauen kennenzulernen, die im Alter meiner Mutter sind oder noch älter, die eine Berufsbiografie haben. Mhm. Und wo ich merke, dass mir da was fehlt oder dass ich froh bin, dass ich da sehr erfahrene Frauen habe, mit denen ich eben anders darüber reden kann. Weil wenn ich über meine berufliche Entwicklung rede oder was mich da bewegt, dann ist meine Mutter leider keine Ansprechperson für mich. Also ich kann mit ihr diese Berufsthemen oder was so mein ganzes Leben prägt, überhaupt nicht diskutieren. Das ist total schade, finde ich.
Ja, ist spannend. Also ich kenne andersrum keine richtige, also es gibt auch keine richtigen Rollenvorbilder natürlich für das, was man heute eher von Vätern erwartet. Das ist vielleicht das falsche Bild. Aber was, sagen wir mal, für einen Möglichkeitsraum sich auch für Väter jetzt ja mehr öffnet, dass man eben auch zu Hause bleiben darf, wenn man das möchte. Und das irgendwie geregelt kriegt. Und dann natürlich aber auch man sich das dann irgendwie selber gestalten muss komplett. Das ist natürlich auch toll, ne? Also man hat auch die Möglichkeit zu gestalten. Du hattest mir noch geschickt als Antwort auf meine Vorbereitungsmail, die ich immer schicke, wo ich mal frage, was du machst, hast du mir einen ganz tollen Artikel von Edition F geschickt, der eigentlich fast diese ganze Podcast-Episode obsolet gemacht hat. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das ist so ein Porträt von dir oder über dich, besser gesagt. Und da geht es auch darum, wie das mit der Elternzeit ist. Und das fand ich ganz spannend. Da wurde kurz problematisiert, dass das mit der Elternzeit wahrscheinlich nicht so klappen wird, wie du das vorgestellt hast. Weil wenn dein Freund, Mann, der Vater deines Kindes, sich so viel Elternzeit nehmen würde, wie ihr das eigentlich gerne wolltet, dann müsstet ihr irgendwie einen Kredit aufnehmen oder so, ja. Und ich kenne das. Also ich habe das gelesen, dachte so, ja, also weil wir haben ähnliche Probleme. Wir sind ja verheiratet, was Vorteile hat, aber auch sehr schnell Nachteile haben kann. Dann gibt es diese ganzen Sachen, Krankenkasse, Familienversicherung, Privatversicherung, wo sind die Kinder versichert, ab wann müsste meine Frau als Freiberuflerin eine eigene Kasse bezahlen, und das ist wirklich, also die werden sehr viele Steine in den Weg gelegt und in der Regel eben der Frau, Geld verdienen zu gehen, weil du musst so eine enorme Summe erstmal an Geld verdienen gehen, damit du die ganzen Einbußen erstmal wieder ausgeglichen hast, ja, damit es sich überhaupt lohnt. Und fürs Arbeiten gehen hast du in der Regel einen enormen Stresszuwachs nochmal im Leben, und dann denkst du natürlich so, pff, ja, oder nimmst einen Kredit auf oder irgendwie sowas oder sowas Absurdes. Habt ihr euch denn schon entschieden jetzt, wie ihr das macht?
Naja, also dieses berühmte Wort Wahlfreiheit haben wir da eigentlich nicht. Und
also nur auf dem Papier habt ihr die Wahlfreiheit.
Ja, also ich wollte lange überhaupt gar keine Kinder. Ich glaube, das war so eine Art Trotzreaktion auf das Frauenbild, was ich vorgelebt bekommen habe.
Nein.
Ich glaube, das hat sich ganz stark verinnerlicht. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich als Kind so unterbewusst gespürt, vielleicht ist meine Mutter doch gar nicht so glücklich, wie das immer nach außen scheint. So Hausfrau und Mutter konnte ich mir nie vorstellen. Und ich habe immer gesehen, wenn man Kinder hat, dann gibt es wahrscheinlich nur die Möglichkeit. Und ich glaube, ich wollte bis Mitte 20 nie Kinder haben. Und dann irgendwann doch.
Gab es einen Moment, einen bestimmten?
Ich glaube, das war der Moment, als mein damaliger Freund mir sagte, er wollte Kinder mit mir. Ja. Das fand ich eigentlich immer eine schönere Liebeserklärung als ich liebe dich. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann war für mich klar, also weil ich mich, obwohl ich dann irgendwann diesen Kinderwunsch hatte, konnte ich mich immer noch nicht in der Rolle sehen, wirklich Mutter zu sein. Und mir fällt das auch jetzt schwer. Also ich habe in der Schwangerschaft immer wieder so Momente der Realisierung gehabt, dass ich Mutter werde, und dann habe ich mich immer sehr doll erschrocken. Dachte so, oh Gott, ich bin da überhaupt nicht vorbereitet für, und ich kann das nicht, und ich habe vor der Geburt überhaupt keine Angst, aber vor der Zeit danach und dass mir hier die Decke auf den Kopf fällt. Also das, da habe ich echt Respekt vor. Und dann war, also weil ich klar war, ich bin schon lange Feministin, und ich finde es unheimlich wichtig, die Themen gemeinsam mit Männern und Frauen zu diskutieren, und finde einfach auch, wenn Männer Familie haben wollen, dann müssen sie halt auch da sein wollen, und bin da dann vielleicht auch ein bisschen dogmatisch, und für mich war klar, wenn ich ein Kind bekomme mit einem Mann, dann muss der die Hälfte der Elternzeit nehmen. Oder mehr.
Genau, Quote.
Oder mehr, ja. So als
Schmerzensgeld.
Ja. Ja. Weil ich einfach auch denke, so okay, ich schreibe immer viel darüber, ich muss es dann ja auch leben. Und eine meiner engsten Freundinnen hat das mit ihrem Freund so gemacht. Die haben beide 7 Monate genommen. Und dann sagte sie irgendwann zu mir, weil sie ist auch Journalistin, und es gab neue Auswertungen davon, wie Elternzeit eigentlich angenommen wird, dass die Paare, die es wirklich genau 50-50 splitten, sind 1,5% der Paare. Und sie meinte immer, ja, wir sind die 1,5%. Ich dachte, okay, das muss man ja steigern können.
Ja.
Und bei uns ist es jetzt so, dass mein Freund schon ein Kind hat aus einer vorangegangenen Ehe und eben Unterhalt zahlt für die Frau und das Kind. Und das ist natürlich eine beträchtliche Summe.
Ja.
Und das Elterngeld ist ja auch gedeckelt ab einem Betrag.
Ja.
Und er könnte von dem Maximalbetrag halt noch nicht mal den Unterhalt zahlen.
Das ist krass, ja.
Und dann fragst du dich, woher nimmst du denn dann das Geld, was wir noch so brauchen.
Ja.
Und wenn man dann wirklich einen Kredit von mehreren tausend Euro aufnehmen müsste und du weißt, du müsstest den dann über die nächsten Jahre abbezahlen.
Ja.
Das sind alles Zahlenspiele, die man machen kann, aber
ja, zumal das ja auch Geld ist, was du wiederum fürs Kind ausgeben könntest. Also es ist natürlich dann so, ne, weil du müsstest ja gegenüber dem Kind dann zur Not auch sagen, ja, wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen damit, und dann, aber eigentlich hätten wir dafür auch schon, weiß ich nicht, deine Privatschule anbezahlen können oder so.
Ja, und mich hat das wahnsinnig gemacht. Also Wir haben das auch sehr lange diskutiert und ich habe mich sehr schwer damit getan, einzusehen, dass es eigentlich nicht geht oder dass es auf jeden Fall keine wirklich kluge ökonomische Entscheidung sein würde.
Nee, eine Ökonom, also Kinder kriegen es eh keine.
Nee, das natürlich nicht. Und ich meine, man ist ja eh schon in der privilegierten Situation, wenn man so einen Kredit bekäme.
Ja.
Also man muss ja erstmal zur Bank gehen und dann sagen, ich brauche übrigens einen Kredit für die Elternzeit und dann.
Oh, ist das absurd.
Dann bekomm den mal. Also
ja.
Ja, aber es ist schon, da dann an die Grenze gestoßen zu sein, ist schon irgendwie traurig. Und ihn macht das auch total traurig, weil er gerne Elternzeit nehmen würde.
Ja, das ist auch wirklich traurig. Also das mit diesem Maximalbetrag, ich glaube, dass also der ist ja auch gar nicht so niedrig, klingt erstmal nicht so niedrig, ich glaube, der ist bei 1.700 Euro oder so. Das klingt erstmal viel für Leute, die jetzt in einer anderen wirtschaftlichen Situation sind. Das ist aber halt so, wenn du natürlich, jetzt sagen wir mal, Freiberufler bist oder so, wo du in der Regel dann oft andere Beträge verdienst, ist der und aber auch deutlich höhere Ausgaben hast, also, oder sei es eben durch Unterhalt, du hast eh noch ein Kind, kannst du halt nicht für 6 oder 12 Monate plötzlich auf so eine andere Finanzstufe wieder runterschalten irgendwie. Also das kenne ich halt, diese Überlegung, ne, wo du dann halt dich dann erst übers Elterngeld freust und dann merkst so, das klingt gut, aber so richtig gut tut das irgendwie nicht, ja. Und also meine, was ich halt immer wieder nicht verstehe, ist, also so volkswirtschaftlich denke ich so, hey, ich habe jetzt 2 Kinder in die Welt gesetzt, 2 zukünftige Steuerzahler. Das muss man doch auch mal volksökonomisch betrachten irgendwie. Also ich habe da immer wieder das Gefühl, das wäre schon schön, wenn einem das leichter gemacht werden würde. Ja, so. Und ich kenne auch also Paare, die sagen, wir haben jetzt nur ein Kind bekommen, weil wir möchten, das zweite, das wäre dann einfach eine zu große finanzielle Belastung. So, und dann denke ich so, boah, das war krass. Ja, also das ist, glaube ich, nicht das Selbstbild irgendwie, das unsere Regierungsvertreter von ihrem Land haben möchten irgendwie.
Ja, ich finde, also gerade wenn man sich mit den finanziellen Seiten des Kinderkriegens beschäftigt, bekommt man auch so seltsame Einblicke in Familienstrukturen in Deutschland. Und ich werde auch nicht lange Elternzeit nehmen, auch aus finanziellen Gründen. Und ich frage mich dann, wie machen das eigentlich Menschen, wo die Frau ein Jahr lang nicht arbeitet? Also da muss ja schon auf der anderen Seite dann ein sehr gutes Einkommen stehen. Ja. Und was natürlich auch wiederum zeigt, dass die Einkommen in Paarbeziehungen oft sehr ungleich verteilt
sind. Genau, und das Einkommen wird in der Regel dadurch auch noch besser, wenn der Mann durcharbeitet, weil er eine längere Berufshistorie hat. Ne? Das ist ja auch, also.
Ja, und dann durch das Eheganzbidding nochmal. Genau. Die Caroline Weinkopf, die über mich das Porträt geschrieben hat, die ist mit ihrem Freund nicht verheiratet, die haben auch ein Kind und sie sagt, dass sie regelmäßig nahegelegt bekommt, auch vom Steuerberater, heiratet.
Ja.
Dann habt ihr einfach mehr Geld zur Verfügung. Ja. Und dass das Steuersystem einem praktisch diese Entscheidung abnehmen möchte.
Ja.
Und also ich finde das eigentlich, ich würde immer der CDU sagen, das Ehegattensplitting kann nicht im Sinn ihrer Werte sein. Weil die Ehe wird ja völlig entromantisiert. Die ist ja wirklich dann nur Steuersparmodell und Leute heiraten eben nicht mehr, weil sie gerne verheiratet sein möchten.
Ja, ein wirklich Thema, wo noch sicherlich wir viel machen müssen. Und genau, deswegen finde ich es also auch schön, dass du da so jetzt so aktuell sozusagen so twitterst heraus aus der.
Ah, ich könnte noch viel mehr twittern. Ich habe so viel Rechtliches auch in den letzten 9 Monaten gelernt.
Ich bin gespannt auf den ersten Tweet nach der Geburt.
Ja, ich glaube, das muss ich mit meinem Freund noch aushandeln, wie wir darüber twittern und ob die Geburt ein Hashtag bekommt.
Alles ist möglich, glaube ich. Ne? Mittlerweile, glaube ich, ist man da ja offener geworden, wovon man twittern kann. Worauf ich dich noch ansprechen wollte, das war nur so eine Randnotiz in deinem Lebenslauf, aber ich liebe ja Randnotizen. Du hast mal angefangen, Veterinärmedizin zu studieren.
Ja.
Das, zusammen mit deiner anderen Historie klingt es für mich so, als würde Fräulein Tessa im Sauerland auf dem Land leben, wo man dann auf die Idee kommt, Veterinärmedizin zu studieren. Passt das?
Jein. Also ich bin auf dem Land groß geworden, was ich super fand, auf jeden Fall für die ersten paar Jahre. Und ich hatte immer viele Tiere um mich rum. Also mein Opa ist richtig klassischer Kaninchenzüchter. Also ich kenne Kaninchenzuchtvereine von innen, nicht nur aus Lokalreportagen.
Ja.
Ich war als Jugendliche Mitglied in einem.
Jetzt kommen die Storys, sehr schön, ja.
Habe auch selber Kaninchen gezüchtet.
Ja.
Zwergrussen.
Zwergrussen?
Zwergrussen heißt die Rasse.
Das klingt politisch nicht sehr korrekt.
Ja. Das sind sehr hübsche Tiere, ja. Die auch vielfach prämiert wurden. Ich hatte da anscheinend ein Händchen. Also ich bin sehr tierlieb. Ich habe mir in Berlin irgendwann wieder Kaninchen angeschafft, weil ich sie so vermisst habe. Ja. Und weil Tiere mich entspannen und glücklich machen. Mhm. Und ich bin als Jugendliche auch lange geritten. Habe jetzt dieses Jahr das erste Mal nach 10 Jahren wieder auf einem Pferd gesessen.
Ja.
Das auch sehr schön war. Aber Tiere gehören für mich irgendwie so dazu. Und ich glaube, Tiermedizinerin ist ein sehr klassischer Berufswunsch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn so ausgeprägt hatte.
Ja.
Also, ich hatte den in den späteren Jahren meiner Gymnasialzeit eigentlich nicht mehr. Oder...
Aber das Studium hast du nach der Gymnasialzeit angefangen.
Ja, ja. ich hatte aber nie einen konkreten Berufswunsch. Mhm. Also ich hatte nicht irgendwie einen Moment in meiner Jugend, wo ich wusste, das muss ich unbedingt werden. Ich war dann in der 11. Klasse ein Jahr in den USA, in Kalifornien. Hab das Schulsystem da geliebt. Ich wäre super gerne einfach da geblieben. Und hatte da einen Schwerpunktkurs Kunst, der eigentlich schon aufs College vorbereitete. Und war mir danach sehr sicher, ich wollte Kunst studieren, also freie Kunst. Und kam dann wieder, musste hier noch die 12. und 13. Klasse machen und saß da in meinem Gymnasium im Sauerland.
Und die haben dich wieder eingenordet.
Ja, also ich war sehr unglücklich in der Zeit, aber es gab natürlich nur einen Kunstkurs, Grundkurs Kunst, wo alle drin saßen, die nicht im Grundkurs Musik saßen. Ja. Und ich hatte eigentlich auch lange noch diesen Studienwunsch und meine Eltern haben dann aber gesagt, ja, wenn du Kunst studieren willst, dann finanzieren wir dir das Studium nicht.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ich hätte keinen BAföG bekommen, deswegen wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Mhm. Also, und ich habe halt Abitur gemacht und wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich studieren will. Mhm. Weil ich aber auch, das wäre auch so meine Kritik am Schulsystem, das ermöglicht nicht unbedingt eine Schwerpunktsetzung. Ich weiß nicht, wie es aktuell gerade ist, aber für mich hat es das nicht ermöglicht. Und ich hatte diese Idee, Kunst zu studieren. Und da ich das ja nicht durfte, brauchte ich dann noch andere Ideen. Und Veterinärmedizin war dann eher so, ach, es gibt ja die, wie heißt das Studienvergabensystem?
Ja, zentrale irgendwas, ne?
Ja.
Ja.
Also ich weiß auch gerade nicht, warum es mir nicht einfällt, aber auf jeden Fall dachte ich, okay, darüber muss ich mich ja auch für irgendwas bewerben, nur um mich beworben zu haben. Ich musste ja meinen Eltern gegenüber auch Goodwill signalisieren, dass ich bereit bin zu studieren. Ich glaube, denen war das dann auch egal was.
Und, Hauptsache nicht Kunst.
Ja, Hauptsache nicht Kunst, obwohl mein älterer Bruder Architektur studiert hat. Ne?
ZVS, genau.
Und dann habe ich mich über die ZVS für Veterinärmedizin beworben. Und ich glaube, das kann man an 5 oder 6 Standorten in Deutschland studieren. Hannover, Leipzig, München, ich glaube noch Göttingen und Berlin. Und meine Prämisse war aber auch, ich gehe nur nach Berlin. Ich gehe nicht nach München und auch nicht nach Hannover. Und die FU Berlin vergab einen Teil der Plätze über Auswahlgespräche. Mhm. Und in das Verfahren bin ich reingekommen. Also ich erhielt
Veterinärmedizin ist ja interessant, ja.
Ja, ja, okay. Also die vergeben einen Teil über den NC und einen Teil über Auswahlgespräche. Und ich bin dann, ich bekam Post von der FU und die sagten mir, ja, sie sind zum Auswahlgespräch eingeladen. Und ich musste noch irgendwie ein Essay schreiben.
Worüber hast du geschrieben?
Ich musste darüber schreiben, warum ich unbedingt Veterinärmedizin studieren will und warum sie mich nehmen müssen. Und schriftlich bin ich relativ stark. Das hat vielleicht dann jetzt auch meinen tatsächlichen Berufsweg vorgezeichnet, dass ich das sehr gut kann. Weil ich habe diesen Essay geschrieben und dann bin ich nach Berlin gefahren, um da ein Auswahlgespräch mit zwei alten Professoren zu haben. Ja. Und war da rhetorisch anscheinend auch gut genug, um sie zu überzeugen. Auf jeden Fall habe ich diesen Studienplatz bekommen.
Deine erste erfolgreiche Kampagne sozusagen.
Also ich habe auch da quasi was verkauft, was ja gar nicht so doll mein Herzenswunsch war. Ja. Ich glaube, dass, das ist ganz interessant dabei. Ja. Und ja, dann hatte ich auf jeden Fall einen Studienplatz in Berlin, wo ich eh hin wollte. Ja. Und ich hatte auch so im Hinterkopf, dass das eigentlich eher meine Eintrittstür nach Berlin war, als dass ich Veterinärmedizin irgendwann in ein paar Jahren sein würde. Ja. Aber ja, ich habe dann das Studium erstmal angetreten.
Wie ist es denn so, Veterinärmedizin zu studieren? Also macht man da so wirklich so Vorlesungen nach Buch oder geht man dann Kühe anfassen? Also jetzt, ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ich habe es ja nicht sehr lange studiert. Ich habe es ja nur ein Semester studiert und ich würde es beschreiben als sozial war es eine Herausforderung. Das erkläre ich gleich noch. Intellektuell super spannend. Mhm. Es gibt auch gleich einen Anatomiekurs im ersten Semester und ich habe diverse Hunde zerschnitten in diesem halben Jahr.
Okay.
Und hatte da großen Spaß dran. Aber es war auch der einzige Kurs, den ich vermisst habe. Das war wirklich.
Also nochmal ganz, Hunde zerschneiden hat dir Spaß gemacht,
ja? Ja, ich habe ein unheimlich großes medizinisches und auch anatomisches Interesse.
Okay.
Und wenn du mir ein Skalpell gibst, dann.
Das, wenn wir nicht jetzt nochmal unser eingehendes Gespräch mit Dexter. Dann gehe ich bald, ja.
Nee, das war auch ein wirklich lustiger Kurs, weil also du machst halt im ersten Semester Hunde und die Hunde, die wir zerschnitten haben, die stammten größtenteils aus der Kampfhundverordnung damals. Da mussten ja Hunde getötet werden.
Ja.
Und das waren vor allem sehr, sehr große Hunde, an denen kann man natürlich gut lernen.
Ja.
Und du bearbeitest die immer in so Fünfer- oder Sechsergruppen.
Ja.
Und ich weiß, ich stand da in meiner Gruppe aus Mädchen. Und das fand ich das sozial Schwierige. Es studieren ja nur Frauen, junge Frauen. Vor allem aus gut situierten Elternhäusern. Wir standen vor diesem Hund und es hieß irgendwie, ja, Theresa, mach mal den ersten Schnitt. Und ich stand da mit meinem Skalpell. Und ich glaube, du fängst so an der Schulter an. Abgeschnitten und bin noch nicht mal durch die erste Hautschicht durchgekommen, weil ich zu zaghaft war. Dann habe ich nochmal geschnitten und dann ging das. Aber bei diesen Wohlstandshunden bist du die Hälfte der Zeit immer damit beschäftigt, das Fett wegzuschaben, um überhaupt Muskeln zu sehen. Dann wurden Krebsgeschwüre, die Hunde hatten, über die Tische geworfen. Und dann relativ früh mussten wir dem Hund
aus Spaß oder aus, guck mal hier.
Ja, eher aus Spaß. Also die mussten halt weg, damit man Muskeln sehen konnte. Ja. Und es wurde auch viel, Unsinn mit den Hunden angestellt. Wir durften auch keine Fotos machen und die in soziale Netzwerke hochladen, falls die Besitzer dann irgendwann mal das sehen. Und wir mussten relativ früh eben dem Hund, den wir hatten, die beiden Vorderextremitäten abtrennen.
Okay. Ich glaube, ich muss noch eine Triggerwarnung an dem Podcast reinmachen, ja.
Nee, aber wir mussten den Hund ja immer auf diesen Seziertisch legen und der war einfach sehr schwer, weil das war ein Riesenhund. Das heißt, wir haben den zu viert an den Beinen genommen und auf diesen Tisch gelegt. Ja. Nachdem wir dann die beiden Vorderbeine abgeschnitten hatten, hatten wir nur noch zwei Beine, an denen wir anfassen konnten. Das wurde dann etwas schwieriger.
Ja.
Aber das war total spannend. Das würde ich jederzeit auch wieder so als Freizeitbeschäftigung machen.
Krass, das heißt, wenn man dir irgendwie ein Weihnachtsgeschenk machen will, dann schenkt man dir irgendwie so ein einmal sezieren in der FU oder so.
Ja, es ist also so Tierkörper oder auch menschliche Körper und wie da was funktioniert, finde ich wahnsinnig spannend.
Ja, verstehe ich. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Mir hatte mal eine Freundin, die früher eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, erzählt, dass sie halt im Kurs haben, wo sie Leichen waschen gehen müssen, glaube ich. Was natürlich, also menschliche Leichen, was natürlich eine Herausforderung ist. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, ob ich das halt, also ob mich das prinzipiell interessiert oder nicht. Also weil das Interesse ist natürlich schon da, ne? Also dieses, also beim Körper, weil das ist ja immer so eine hübsche Hülle von außen und man kann sich gar nicht vorstellen, wie die von innen aussieht und auch riecht natürlich. Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Warst du denn da mit deiner enthusiastischen Haltung eher am Rande der Normalverteilung oder?
Das erinnere ich gar nicht so genau. Mhm. Aber also so vom Interesse her würde ich es, oder habe ich mich auch manchmal gefragt, was wäre gewesen, wenn ich es zu Ende studiert hätte.
Ja.
Aber ich fand es unheimlich schwierig, da im Studium selbst Anschluss zu bekommen, weil das waren vorrangig Mädchen in meinem Alter, zu denen ich keine Beziehung aufbauen konnte.
Ja.
Und ich habe mich auch nicht wirklich in dem Beruf gesehen. Und bei Veterinärmedizin ist es auch so, dass nur etwa 5-10% der Leute tatsächlich in die Praxis gehen.
Und der Rest dann Wissenschaft oder wie?
Genau, ja. Oder Medikamentenforschung, Meerschweinchen töten,
ja.
Solche Sachen. Und dafür wollte ich so ein anspruchsvolles Studium eigentlich nicht auf mich nehmen.
Ja.
Und ich hätte mir, wenn, nur Praxis vorstellen können. Und
die Frau Doktor kommt.
Ja. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss nicht unbedingt wissen, wie ich Katzen gesund mache und wie sie von innen aussehen und wo die Mägen der Kuh liegen. Mir reicht das auch, wenn ich Tiere zu Hause habe.
Ja. Ja, spannend. Also ich glaube, ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten, der Veterinärmedizin zumindest angefangen hat zu studieren. Du bist dann irgendwie gewechselt zur Publizistik und Psychologie. Ich nehme an, auch an der FU. Das klingt sehr FU-ig.
Ja, ich bin dann irgendwie super spät nachgerückt und ich habe irgendwo noch diesen Studienausweis, da ist Veterinärmedizin mit einem Kugelschreiber durchgestrichen und Publizistik steht da drüber.
Ein schönes Dokument, ja. Und das hast du nicht fertig studiert, ne, Publizistik? Nee. Wie lange warst du da?
Ich glaube auch so 8 Semester. Ich war eigentlich fast fertig, ich habe nur die Abschlussarbeit nicht mehr geschrieben.
Warum nicht?
Weil ich dann schon gearbeitet habe. Also ich habe das Studium auch gehasst, muss ich ganz offen sagen.
Okay.
Ich wüsste auch wirklich nicht, was ich Sinnvolles im Studium gelernt habe.
Ja, meine Vermutung ist ja, dass man im Studium vor allen Dingen lernt, wie man an bestimmte Probleme herangeht.
Ja, obwohl, also mir hat das wissenschaftliche Arbeiten auch nie so gelegen. Das, was an meinen Hausarbeiten immer dran stand und was ich immer als Feedback bekommen habe, ist, dass das sprachlich alles toll ist und das sind immer tolle Essays, die ich schreibe, aber sehr meinungslastig und
man hat als Student erstmal keine Meinung zu haben, ne?
Ja, und das fand ich immer total schwierig, weil immer dieses Nachzeichnen von dem, was andere Leute schon herausgefunden haben, das hat mich komplett eingeschränkt.
Das war bei mir auch, das war eine meiner ersten Zensuren, ich glaube sogar meine erste, die habe ich von Carina Preis bekommen, die leitet jetzt das Humboldt-Institut hier für Informatik und Gesellschaft in Berlin. Und bei der habe ich eine Hausarbeit geschrieben und die hat gesagt, das ist eine total interessante Arbeit gewesen und super geschrieben. Und ich dachte mal so, ja, weil ich habe auch studiert, weil ich dachte, ich lerne jetzt endlich mal schreiben. So, das war für mich so ein Ansatz. Und dann Zensur ist eine 3. Und ich dachte, was, wieso eine 3? Ja, das ist einfach zu journalistisch. Und
ja,
ich dachte
genau.
Was ist denn daran jetzt schlecht? Ja. Ich war völlig fassungslos. Habe dann aber halt verstanden natürlich, worum es ging, weil das nicht das ist, was du in einem wissenschaftlichen Studium abliefern sollst. Das Lustige ist, dass ich dann am Ende des Studiums, als ich dann angefangen habe, ab und zu für irgendwelche Online-Zeitungen zu schreiben, die gesagt haben, das ist jetzt aber ein bisschen zu wissenschaftlich. Du musst das so, also habe ich so gemerkt, wie ich so eine Entwicklung durchgemacht habe und dann nachher dann wieder die gegenteilige. So. Deswegen, aber ich kenne dieses.
Ja, und ganz ich habe genau. mir einfach sehr schwer damit getan oder ich glaube, ich tue mich generell ein bisschen schwer damit, dann mich solchen Regeln zu beugen und werde dann eher bockig.
Ja.
Und deswegen lag mir das Studieren, glaube ich, nicht so und das Publizistikstudium hatte aus meiner Sicht einfach einen viel zu niedrigen Praxisanteil. Also ich habe sehr viele Praktika und Projekte immer nebenher gemacht und so für mich meinen Weg gefunden, aber das war im Studium nicht so.
Ja.
Und als ich angefangen habe, beim Freitag zu arbeiten, wäre dann noch diese Abschlussarbeit gewesen und ich glaube noch, wahrscheinlich noch mal eine Hausarbeit. Und ich habe den Mehrwert nicht gesehen, mich noch mal für ein paar Monate in die Bibliothek einzuschließen, weil ich wusste, ich lerne beim Freitag einfach mehr. Aber das war auch so zeitintensiv, dass das nebenher zu machen nicht in Frage kam.
Also man braucht es ja auch nicht, ne? Wenn man ehrlich ist, ein Studium heutzutage.
Ja, ach, Deutschland.
Also in vielen Bereichen.
Ja, Deutschland ist da immer noch konservativer. Hm. Ich glaube, für meine Eltern war es auch nicht einfach.
Ja, klar, verstehe ich.
Ich finde es auch albern, wenn ich heute noch danach gefragt werde. Obwohl, mir passiert das eigentlich nicht mehr so, aber weil ich habe jetzt so viel Berufserfahrung.
Ja, also ich rede da ganz gerne drüber mit den Leuten, weil ich eben meiner Beobachtung nach halt, es halt immer es irgendwie doch prägt, was die Leute tun oder wie sie ticken. Jetzt sagst du, du glaubst es bei dir nicht.
Ja doch, ich glaube, es sagt was aus über meine Arbeitsweise oder genau. Auch wie ich lerne und wie ich mich wohlfühle. Und ich habe mich einfach weder in der Schule noch im Studium besonders wohlgefühlt.
Ja. Also über dich sagt natürlich was aus, ein Publizistikstudium fast abgeschlossen zu haben. Es ist ein Veterinärstudium angefangen und ein Publizistikstudium abgebrochen zu haben. Dann, ne?
Ja, aber also ich glaube, ich habe mir einfach immer nebenher organisiert, wie ich gut lerne und was ich brauche, um funktionieren und mich weiterentwickeln zu können. Und das ist vor allem Arbeit, die eher so hands-on ist und wo ich tatsächliche Ergebnisse in der Hand habe. Ich fand das immer sehr unbefriedigend, benotete Hausarbeiten oder Klausuren zu haben, weil das ist so, es war für mich kein großer Aufwand. Ich hatte sehr gute Noten im Studium, aber was zurückgegeben hat mir das eben nie.
Na, ich hatte so im Studium nicht so ein, zwei Dozenten begegnet, die wirklich eine Herausforderung waren. Also ich weiß noch, es gab einen Dozent, bei dem ich jetzt auch meine Dissertation schreibe, Markus Krajewski. Der hat so am Anfang kurz erzählt, was so sein Benotungsschema ist und sagt, naja, wenn Sie hier eine Arbeit abliefern, in der alles drin ist, ausrecherchiert und so, dann bekommen Sie bei mir eine 3. Und ich so, ging so ein Raunen durch die Studenten. Raunen ist zu viel, weil wir waren nur 6 Leute im Seminar und er hat halt erzählt, dass halt bessere Noten für ihn wirklich so dieses Besondere ist, dass ihn ins Staunen versetzt, muss man dazu sagen, dass als ich dann Texte von ihm gelesen habe, haben die mich sehr deprimiert, weil die halt so, das kennst du vielleicht, wenn man so Texte von Leuten liest und denkt so, wie kann man nur so unglaublich schön schreiben und gebildet. Das war, also das hat mich halt sehr geprägt schon. Da habe ich aber auch, glaube ich, Glück gehabt, da in Weimar studiert zu haben, in so einem Paralleluniversum irgendwie.
Ja, ich glaube, da kommt immer viel zusammen. Ja. An die FU war auch sehr unpersönlich,
ja.
Mit sehr großen Vorlesungen, Seminaren, wo es eigentlich nie einen Draht zum Dozenten gab.
Also meine Frau hat da ja noch studiert, als wir uns kennengelernt haben und ich habe dann da meine Diplomarbeit, ich habe ja in Weimar studiert, während ich Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich immer bei ihr im Büro rumgehangen, da an der FU. Furchtbar, ich fand das ganz furchtbar. Dieses Haus, schon allein, dass es da ein Haus gibt, das Rostlaube hieß und auch so aussah.
Ja,
auch
das
so
Publizistik-Institut war ja am Anfang noch in Langwitz. Das war ja noch mal schlimmer.
Ich meine, okay, es gab Natur.
Aber das ist ein Campus, der macht dich alleine vom Betreten depressiv. Das werden dir alle erzählen, die da Publizistik studiert haben. Ich treffe immer mal wieder Leute, die ich im Studium nicht kennengelernt habe und die sagen das alle über diesen Campus.
Das sagt einiges aus über Deutschlands Journalisten.
Ja, also die Publizisten werden ja nicht alle typischerweise Journalisten, aber die Leute, die ich da kenne, die brauchten ein sehr dickes Fell.
Ja, ich weiß noch, in dieser Rostlaube, die war halt denkmalgeschützt und deswegen durften die Leute, die dort ein Büro hatten, sich keine Plakate an die Wände hängen. Und das war halt total absurd, weil dieses Gebäude war halt einfach, so halt wie so Uni-Gebäude, so Neonlicht und so. Und dann hast du da so ein kleines Büro und willst dir wenigstens ein Bild an die Wand hängen. Verboten, alles verboten, weil das ist ganz dolle Denkmalgeschützt, man darf hier keine Löcher in die Wand machen und auch nichts rankleben. Das fand ich schon erstaunlich, wie man sich das Leben so schwierig gestalten kann irgendwie. Ich gucke nochmal meine Zettel durch, die ich mir immer notiere, aber ich glaube, wir haben über alle Themen geredet, auch über Sauerland. Das Sauerland ist irgendwie so ein, ich glaube, das Einzige, was ich mit dem Sauerland verbinde, ist diese Terrorgruppe, die kam aus dem Sauerland, oder?
Ja. Ja, da habe ich da aber schon nicht mehr gewusst.
Genau, das war jetzt auch keine Unterstellung. Ja. Genau, wir haben über Edition F gesprochen, über Veterinärmedizin, deine Nicht-Abschlussarbeit. Hattest du ein Thema für deine Nicht-Abschlussarbeit?
Ich hätte wahrscheinlich über politische Kampagnen geschrieben. Also das war so eines meiner Schwerpunktthemen.
Ja. Dann sind wir von mir aus durch. Gibt es noch was von dir? Haben wir noch irgendwas vergessen, worüber du noch mit mir reden wolltest?
Ich tue mich ja eigentlich mal ein bisschen schwer damit, über mich zu reden.
Ja.
Weiß ich gar nicht. Nö.
Nee. Gut, also ansonsten werde ich dich jetzt die nächsten Wochen sehr genau beobachten auf Twitter. irgendwann wird es ja wahrscheinlich still werden für ein paar Stunden zumindest. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Dann wünsche ich dir eine schöne Geburt. Das klingt irgendwie komisch, ne? Das ist so ein merkwürdiger Wunsch.
Komisch.
Ja, aber andererseits ist es auch richtig. Also auf jeden Fall schöne nächste Wochen in der Weihnachtszeit. Das passt ja auch irgendwie. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke, dass du hier warst.
Tschüss.